Ich bin nicht in Heidelberg, sondern in Mannheim, obwohl gefühlt in Indien. Ja, war gut. Ja, der Herr hat uns nach Mannheim geschickt. Da waren wir gestern dort einen ganzen Tag. Und der Herr hat dort wirklich eine Türe aufgemacht unter den ganzen indischen Brüdern und Schwestern und Familien, die dort in der Nähe wohnen. Nicht in Mannheim allein, sondern in der ganzen Gegend, Heidelberg und Umgebung. Also da alle in der Nähe von Walldorf, weil sie dort Arbeit haben. Dort sind fast 20 Familien. Ungefähr 20 Familien, alle mit zwei, drei Kinder aufwärts. So, wenn wir da zusammenkommen, alle, dann sind wir wirklich eine große Mannschaft. Und gestern waren wir vielleicht mit allen 50 oder so, mit allen Kindern oder 60. Und es war nur die Hälfte da derer, die eingeladen waren. Also da ist wirklich eine Tür vom Herrn aufgemacht. Und sie haben mitten in Mannheim, in der Stadtmitte, wirklich direkt in der Mitte, haben sie einen sehr schönen Raum gemietet, den wir nutzen konnten. Und dort sind wir alle zusammengekommen. Sie haben sogar Mittagessen und alles vorbereitet. Und dann waren wir dort den ganzen Tag zusammen. Von 10, halb 11 bis um 5 oder noch länger. Und das war wirklich eine Zeit, wo wir vom Baum des Lebens gegessen haben. Das Anliegen war, dass wir alle einen Geschmack für das Leben bekommen. Und so haben wir in diesem Wort etwas Gemeinschaft gehabt. Und ja, wir können es mal kurz ein bisschen wiederholen. In 1. Mose 2 haben wir gelesen. Es war ein sehr grundlegendes Wort, aber ich glaube, sehr nötig für alle, die dort sind, weil viele von ihnen sind auch zerstreut in verschiedenen Gruppierungen. Und bei manchen fehlt noch ein bisschen der Geschmack des Lebens, aber der kommt. Er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, lass uns kurz lesen, 1. Mose 2. Wir können mal Vers 7 bis 9 hier zusammen lesen. 1. Mose 2, Vers 7 bis 9. Wir lesen es mal hier. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dann 16 und 17, im selben Kapitel, 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Amen. Herr Jesus, Amen. Und dann noch Kapitel 3, Vers 4 bis 6. 1. Mose 3, Vers 4 bis 6. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werde dir sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre
und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er Weizen macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß.
Herr Jesus, wir loben dich. Amen. Ja, wir haben darüber Gemeinschaft gehabt, wie wichtig es ist, dass wir heute als Kinder Gottes, als Menschen, die wiedergeboren sind, dass wir einen Geschmack und ein Empfinden für das Leben haben. Und welches Leben meinen wir? Wir reden nicht von unserem physischen Leben, sondern wir reden vom geistlichen Leben. Seit unserer Wiedergeburt haben wir das Leben Gottes in uns empfangen. Das ist eine Tatsache aus der Schrift. Alle Schriftstellen dort über die Wiedergeburt im Neuen Testament zeigen uns, dass wir durch die Auferstehung Christi wiedergeboren sind. Das heißt, wir haben das Leben Gottes empfangen, schon als wir wiedergeboren sind. Und seit der Zeit wohnt der Heilige Geist in uns. Ja, und das sehen wir auch hier. 1. Mose 2, Vers 7. Das Erste, was Gott getan hat, nachdem er den Menschen aus Staub von der Erde gebildet hat. Was war das? Das Erste, was es war, ist, er hat ihm nicht ein Buch gegeben zum Lesen und hat ihn auch nicht irgendwo hingesetzt, dass er was lernen kann, sondern der Erste, Punkt, das Erste, was Gott gemacht hat, er blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. So Gott hat nicht lange gewartet, er hat sofort Leben gegeben. Das ist sein Anliegen. Gott ist ein Gott des Lebens. Und sein Anliegen ist, den Menschen Leben auszuteilen. Und daher hat er den Odem des Lebens sofort hineingeblasen. Er hat nicht gewartet, den Odem des Lebens. Und genau dasselbe hat der Herr gemacht am Tag der Auferstehung, in Johannes Evangelium. Ja, als der Herr auferstanden ist von den Toten, hat er den Odem des Lebens in die Jünger hineingeblasen und er hat gesagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Lob den Herrn. Der Herr möchte Leben geben. Gott ist ein Gott des Lebens. Und das haben wir gesehen, ist so anders wie das, was der Mensch macht. Der Mensch kann sehr viele Erfindungen machen. So viele tolle Sachen, die wir jeden Tag benutzen. Die sind toll, bis sie ein Virus bekommen. Dann sind sie nicht mehr so toll. Aber der Mensch ist so fähig, so viele Sachen, die sehr nützlich sind, zu machen. Sehr wunderbar, komplex und du kannst allerhand damit anstellen. Aber eines können die Menschen nicht machen. Egal wie toll ihre Erfindung ist, sie können ihrer Erfindung kein Leben geben. Hast du schon mal beim Bosch-Manu versucht, deiner Platine Leben zu geben? Du stellst deine Platine auf den Tisch und dann bläst du sie an. Nimm hin den Heiligen Geist. Funktioniert das?
Nein.
Nein, es geht nicht. Es ist nicht. Es ist eine tolle Platine, wunderbar, funktioniert immer. Oder auch nicht immer. Manchmal brennen sie auch durch. Die funktionieren und du kannst Elektroautos damit antreiben, du kannst alles Mögliche damit machen. Aber das Problem ist, es hat kein Leben. Und die Wissenschaftler heute, sie können nicht einmal eine kleine Ameise produzieren. Sie können eine Rakete bauen, die zum Mars fliegt, aber sie können nicht mal eine Ameise machen, die Leben hat. Die Ameise ist so klein und unscheinbar, aber sie hat Leben. Ist tausendmal besser als ihre tote Rakete. Tausendmal besser. Leben kann man nicht produzieren. Es gibt künstliche Intelligenz. Okay, ist künstlich. Es gibt aber keine lebendige Intelligenz. außer Gott schafft sie. Gott ist der Einzige in diesem Universum, der der Ursprung des Lebens ist. Ja, wenn du Leben haben willst, musst du zu Gott kommen. Außer ihm gibt es kein Leben. Es gibt kein Leben. Die Menschen sind heute so abgelenkt von so vielen toten Dingen. Kein Wunder, heißt es in Epheser Brief Kapitel 2, dass die Menschen tot sind in Sünde und Übertretung und laufen in einem Lauf der Welt und sind beherrscht durch die Geister in der Luft. Sie sind gar nicht frei. Sie denken, sie sind heute alle so frei, können machen, was sie wollen, sind frei zu sündigen, frei zu genießen und möchten sich in keinerlei Bindung bringen und die denken, sie sind alle so frei. Aber eigentlich sind sie nicht frei. Sie sind unfrei. Sie sind gebunden. Durch was? Durch den Geist. Die Geister, sagt Paulus in Epheser 2, in der Luft, die sie zwingen, auf ihrem Weg zu laufen. Und das ist der Grund ist, weil sie tot sind, dann schwimmen sie mit dem Strom. Was passiert mit dem toten Fisch? Wenn der Fisch tot ist im Bach, wo fließt er hin? Er fließt mit dem Strom. Er hat gar keine Chance. Er muss mit dem Strom gehen. Ob er will oder nicht, er geht mit dem Strom. Warum? Weil er tot ist. Aber wenn er Leben hat, dann schwimmt er gegen den Strom, vor allem der Lachs. Er schwimmt gegen den Strom. Und egal wie stark die Strömung ist, sobald Leben da ist, ist die Kraft da, dagegen zu stehen. Und deswegen hat Gott als allererstes den Menschen Odem des Lebens in seine Nase geblasen. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Dann fing der Mensch an, Leben zu haben. Eine lebendige Seele. Vorher war er nur eine, ich will es nicht Leiche nennen, aber ein Gebilde aus Ton von der Erde. Aber Gott hat den Odem des Lebens hineingeblasen. Und so wurde er eine lebendige Seele. Und was hat Gott dann getan? Und Vers 8, Gott der Herr pflanzte einen Garten. Hier steht nicht, und Gott der Herr gründete eine Bibelschule und setzte den Menschen hinein, damit er die Bibel lernen kann. Oder Gott der Herr baute eine Kirche und setzte den Menschen in die Kirche. Ist das, was hier steht? Was hat Gott ganz am Anfang gemacht? Was hat er gemacht? Was hat er getan, um den Menschen reinzusetzen? Einen Garten. Einen Garten. Ist das nicht schlecht? Was ist besser? Ein Garten oder eine Kirche? Ein Garten. Ja, hier, das steht ja hier. Gott pflanzte einen Garten in Eden. Gott ist ein Garten. Ein Garten ist ein Ort des Lebens. Im Garten gibt es nur Dinge, die lebendig sind, oder? Was findest du in einem Garten? Natürlich, ich meine jetzt nicht menschengemachte Gärten, sondern ein natürlicher Garten. Dort sind Dinge alle aus Leben entstanden. Deswegen ist ein Garten immer grün. Und grün ist die Farbe des Lebens. Wenn der Garten verdorrt, ist er nicht mehr grün, dann ist er braun und grau. So wie im Winter, die Bäume. Aber der Garten ist grün, er ist voller Leben. So, Gott hat nicht nur den Odem des Lebens in den Menschen geblasen, sondern er hat ihn auch in einen Ort des Lebens gesetzt. Das ist so wunderbar, weil Gott möchte, dass der Mensch Leben genießt. Das ist es, was er haben möchte. Gottes Anliegen von Anfang an war nicht, dass der Mensch viel über Gott lernt und studiert und alles Mögliche versteht oder für ihn arbeitet, sondern er möchte zuallererst, dass der Mensch das Leben aufnimmt. Deswegen setzt Gott ihn in einen Garten und dort steht sogar im Osten. Im Osten, was ist im Osten? Rumänien ist im Osten. Aber das ist nicht gemeint. Der Garten Eden ist nicht Rumänien. Nein, im Osten ist in dem Ort der Auferstehung. Wir wissen, im Osten geht die Sonne auf. Ja, und das ist ein Bild auf die Auferstehung Christi. Denn als der Herr auferstanden ist, ist die Sonne aufgegangen. Und daher, dieser Garten ist voller Auferstehungsleben. Er ist voller Leben Gottes. Und dorthin hat der Mensch, und dorthin hat Gott den Menschen reingesetzt. So, ist es genug für den Menschen, eine lebendige Seele zu sein? Das reicht noch nicht. Was braucht der Mensch noch außer lebendige Seele? Er hat jetzt einen Leib. Das war der Körper, der vom Staub der Erde gemacht worden ist. Das war der Leib. Dann blies Gott den Odem des Lebens in seine Nase. Und was wurde dann gemacht? So entstand was? Die Seele. Dann hat Gott die Seele in den Menschen reingeblasen. In dem Moment kam Verstand, Wille und Gefühl in den Menschen hinein. Und in dem Moment gab es ein Leib und es gab eine Seele. Und ist das gut genug? Was braucht der Mensch noch außer Leib und Seele? Gibt es noch mehr?
Essen.
Was?
Nahrung.
Nahrung muss er auf sich nehmen, okay. Aber es gibt noch was, was noch tiefer ist als die Seele. Der Geist. Der Geist im Menschen. Und dieser Geist im Menschen, der braucht Leben. Wenn der Geist im Menschen kein Leben hat, dann hat der Mensch nur menschliches Leben. Aber er hat kein Leben Gottes. Und deswegen gibt es noch einen weiteren Schritt, den Gott den Menschen vorgegeben hat, dass er tun soll. Und in Vers 9 heißt es, und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Nahrung, ja, so gerade erwähnt. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten. Wofür ist der Baum des Lebens? Wieso braucht der Mensch noch einen Baum des Lebens, wenn er schon den Odem des Lebens hat? Haben wir gerade gelesen. Der Odem des Lebens wurde doch schon reingeblasen. Und jetzt gibt es noch einen Baum des Lebens. Wofür? Der Baum des Lebens ist Gott selbst. Und der Mensch sollte von dem Baum des Lebens essen. Warum? Damit das Leben Gottes in ihn hineinkommt. Damit das Leben Gottes in den Geist des Menschen hineinkommt. Ja, der Mensch hatte einen Leib, der war wunderbar. Er hatte jetzt auch eine Seele hineingeblasen von Gott. Aber der Geist war noch nicht lebendig. Und deswegen setzte Gott ihn in einen Garten, in dem im Zentrum der Baum des Lebens stand. Und der Baum des Lebens, das ist nichts anderes als Gottes Leben selbst. Gott als Leben. Und das möchte Gott, dass der Mensch aufnimmt. Er möchte den Baum des Lebens zur Nahrung geben. Deswegen haben wir vorher gelesen in Vers 16, Gott der Herr gebot dem Menschen. Er gebot dem Menschen. So, was war das erste Gebot?
Du darfst essen.
Du darfst essen. Wenn man dich fragen würde, was denkst du, was ist das erste Gebot, das Gott gegeben hat? Und wenn Gott ein Gebot gibt, dann denken wir gleich an die 10 Gebote. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und dann sollst nicht lügen und so. Sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ist das nicht das erste Gebot? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, das stimmt, das ist das erste Gebot von den 10 Geboten. Aber das erste Gebot in der Bibel ist, Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sagte zu ihm, du sollst essen. Das ist ein starkes Gebot. Ist euch das jemals aufgefallen beim Lesen der Bibel? Das erste Gebot, das Gott dem Menschen gibt, ist, du sollst essen. Und was soll er essen? Gottes Anliegen war, dass der Mensch von dem Baum des Lebens isst. Warum? Damit er das Leben Gottes in sich aufnimmt. Darum geht es. Gott will, dass der Mensch sein Leben aufnimmt. Solange wir das Leben Gottes nicht in uns haben, sind wir nur eine lebendige Seele. Aber wir sind noch keine Kinder Gottes. Wir sind noch nicht wiedergeboren. Wir sind zwar lebendig, wir können überall herumlaufen und viel machen mit unserem Gedanken, mit unserem Verstand, Wille und Gefühl. Wir sind sehr fähig, selbst Dinge zu erfinden können wir. Aber wir haben noch nicht das Leben Gottes. Das Leben Gottes muss man aufnehmen, bewusst aufnehmen. Wenn wir das Leben Gottes nicht bewusst aufnehmen, dann haben wir in uns kein Leben. Dann ist unser Geist, obwohl er da ist, nicht funktionstüchtig. Er ist nicht da, er ist ausgeschaltet. Genau das ist leider passiert. Ja. Es gibt leider nicht nur einen Baum des Lebens im Garten. Es gibt noch einen anderen Baum. Und welcher Baum ist das? Es ist der Baum des Todes. Es gibt einen Baum des Lebens und es gibt auch einen Baum des Todes. Nur der Baum des Todes heißt nicht Baum des Todes. Er hat einen anderen Namen. Wie heißt er? Baum der Erkenntnis
von
Gut und Böse. Wieso heißt denn der Baum nicht Baum des Lebens, Baum des Todes? Wäre das nicht logisch gewesen? Ja, du hast erst einen Baum des Lebens. Und wenn du jetzt derjenige wärst, der entscheidet, wie der Baum heißt, wie würdest du ihn nennen? Es gibt doch nur zwei Sachen, Leben und Tod. Also nenne ihn Baum des Todes. Dann wissen alle Bescheid.
Ja.
Und mal ihn schwarz an und hänge ein paar Knochen daran und oben drauf einen Schädel und schreibe ein großes Schild an den Stamm, Baum des Todes, und mache einen Stacheldraht außenrum, elektrisch. Damit jeder weiß, da darfst du nicht hingehen. Und dann Adam und Eva, wenn sie hingehen, irgendwann kriegen sie einen Schock, einen Elektroschock, dass sie ja nicht hingehen. So würden wir es machen,
ja.
Oder?
Natürlich.
Aber die Bibel zeigt es was ganz anderes. Sie zeigt, der Baum des Todes heißt nicht Baum des Todes. Er heißt Baum der Erkenntnis. Was klingt besser? Baum des Todes oder Baum der Erkenntnis? Klingt sehr gut. Möchtest du nicht Erkenntnis haben? Vor allem von Gut und Böse. Wäre das nicht wunderbar, wenn wir genau wüssten, was ist gut und was ist böse? Wenn du jede Erkenntnis davon hast, was gut ist und böse, das wäre doch sehr, sehr schön. Dann weißt du in jeder Situation, was du machen musst. Und nicht nur heißt der Baum schön, er hat nicht nur einen guten Namen, sondern in 1. Mose 3 haben wir vorher gelesen, er sieht auch noch gut aus. In Vers 5 steht, in Vers 6, die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Der Baum der Erkenntnis. Die Frau hat ihn angeguckt und hat gesagt, oh, der sieht aber cool aus. Wow, so schöne Früchte. Das heißt, er war nicht schwarz und finster und hässlich, sondern hier steht, er war gut zu essen und eine Lust für die Augen. Das heißt, er hat die Augen immer wieder angesogen. Du wolltest weggucken, aber der war so schön, dann guckst du wieder. Das erinnert uns an YouTube. Ja, sehr schön, dann willst weggucken, aber du musst immer drauf. Sehr schön. Viele Dinge, die unsere Augen anziehen. Gut zu essen, eine Lust für die Augen und dann ein begehrenswerter Baum. Das sind die Eigenschaften von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Er ist nicht hässlich, er ist nicht schwarz, sondern er ist begehrenswert, weil er weise macht. Steht hier, weil er weise. So Gott hat den Menschen vor zwei Bäume gestellt. Und der eine war der Baum des Lebens und der andere ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und weil Gott den freien Willen des Menschen respektiert, hat er die freie Wahl ihm überlassen, welchen Baum er wählen möchte. Ja, das ist Gottes Souveränität. Und heute stehen wir Menschen, egal ob wiedergeboren oder nicht, wir stehen vor genau derselben Wahl. Die Wahl, die Gott dem Menschen vorlegt, ist eine Wahl zwischen Tod und Leben. Aber der Satan, die Schlange, die sitzt auf einem Baum, der heißt Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. So, Satan möchte den Menschen verführen und ihn vor eine andere Wahl stellen. Gott stellt den Menschen vor Leben und Tod. Aber die Schlange stellt den Menschen vor Gut und Böse. Aber sie weiß genau, diese beiden Dinge kommen aus derselben Quelle, nämlich aus dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und diese Quelle bringt letztlich den Tod. Und das hat uns gestern nochmal so klar gezeigt, dass auch wir als wiedergeborene Christen jeden Tag und eigentlich in jeder Situation vor einer Wahl stehen, wählen wir das Leben oder wählen wir den Tod? Und diese Wahl hat Gott den Menschen vorgelegt. Wir haben 5. Mose 30 gelesen. Dort sagt Gott, ich habe euch vorgelegt Leben und Tod, damit ihr das Leben erwählt. Aber das Problem heute mit uns Gläubigen ist, wir lassen uns ablenken von Erkenntnis von Gut und Böse. Als der Herr Jesus kam vor 2000 Jahren auf diese Erde, hat er gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er kam als der Baum des Lebens unter die Menschen. Aber die Leute um ihn herum, vor allem das Judentum, die ganze Religion zu der Zeit damals, für sie, sie wollten alle Erkenntnis von Gut und Böse. Das war die Umgebung, in die der Baum des Lebens kam. Erkenntnis von Gut und Böse. Alles, worum sich die Juden damals, die vor allem die Pharisäer und die Obersten des Judentums gekümmert haben, war die Erkenntnis von Gut und Böse. So, die haben die Menschen vor diese Wahl gestellt. Halte das Gesetz oder du musst sterben. Aber der Herr ist gekommen, um das Leben zu geben, damit sie es überfließend haben sollen. Und das hat uns gestern gezeigt, wir sollen uns nicht ablenken lassen von der Erkenntnis von Gut und Böse, sondern wir müssen zum Herrn kommen, um das Leben zu haben. Ja, wir können noch kurz Johannes 5, Vers 39 lesen. Johannes 5, Vers 39 und 40. Da muss ich mal kurz zusammen lesen. Oder es kann auch jemand mal in Zoom lesen. Ja? Knopfsos, wollt ihr es mal lesen? Ja? Habt ihr es da? Seid ihr online? Online in Zoom und online im Geist?
Alles Wunsch.
Also dann, Johannes 5, 39 und 40.
Durchforscht die Schriften,
denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und jene sind es, die von mir zeugen. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt.
Amen.
Ja, wir wollen zu dir kommen, damit wir das Leben haben.
Amen.
Amen.
Und wir das Leben haben.
Amen. Amen. Oh Herr, ihr durchforscht die Schriften, das ist der Baum der Erkenntnis. Wenn man die Schriften durchforscht, um Wissen zu sammeln, aber in Vers 40 ist der Baum des Lebens. Oh Herr Jesus, Amen.
Ja, Herr, zeig uns, wie wir zu dir kommen können, um von deinem Baum, dem Baum des Lebens, zu essen.
Amen. Amen.
Ja.
Amen. Und auch in Kapitel 6, Johannes 6, der Herr hat in Vers 51 ein Wort gesagt, in Johannes 6, 51, er sagt, ich bin das lebendige Brot. Er ist das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabkommt. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben. Er wird leben. Das war das Wort des Herrn. Er möchte den Menschen Brot des Lebens geben. Aber was haben die Juden getan? Im nächsten Vers steht, da stritten die Juden untereinander. Das ist erstaunlich. Der Herr möchte Brot des Lebens geben, aber die Juden haben nichts Besseres zu tun, als zu streiten. Als zu streiten, und zwar nicht über irgendwelche weltlichen Dinge, sondern sie streiten über das Wort, das der Herr geredet hat. Sie diskutieren über die Bibel. Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Haben sie gesagt. So der eine kommt, um Leben zu geben, und die anderen diskutieren über die Bibel. Ist die Bibel gut oder böse?
Gut.
Ist die Lehre und das Gesetz gut oder böse? Es ist gut. Natürlich ist es gut. Aber wenn wir nicht zum Herrn kommen, um das Leben zu haben, dann wird das Gute zum Tod. Das müssen wir uns vorstellen. Dann wird das gute Gesetz Gottes zum Tod. Warum? Weil der Buchstabe tötet. Wir haben 2. Korinther 3 gelesen. Paulus sagt, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. So, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, es lesen und darüber nachdenken und so weiter, aber nicht zum Herrn kommen, um das Leben zu haben, dann wird am Ende der Buchstabe töten. Und dann ist es genau wie, was der Herr gesagt hat in 1. Mose. Wer davon isst, der wird sterben. Zwar nicht leiblich, aber geistlich. Und das ist auch der Grund oft, warum wir innerlich kein Leben haben, den Willen Gottes zu tun. Wir haben zwar menschliches Leben, wir können viele Dinge machen, aber oft merken wir den Mangel an Gottesleben in uns. Wo, warum? Weil wir nicht von dem lebendigen Brot gegessen haben. Wir haben nicht genügend von dem Baum des Lebens uns ernährt. Ja, wir haben vielleicht die Bibel gelesen, okay. Aber sind wir wirklich durchgedrungen zum Leben und haben den Herrn darin gegessen? Oder war es für uns nur eine Pflichterfüllung? Oh, ich muss noch mal die Bibel lesen. Okay, jetzt habe ich mein Kapitel gelesen, jetzt ist es gut. Ja, es ist gut. Es ist sicherlich gut, aber gut heißt noch nicht Leben. Mag immer noch der falsche Baum sein. Wenn es nur bei gut bleibt, aber wir nicht zum Leben des Herrn selber kommen, dann führt dieses Gutsein am Ende zum Tod. Nicht zum physischen Tod, aber zum geistlichen Tod. Und was heißt das? Geistlicher Tod bedeutet, wir sind nicht imstande, den Willen Gottes zu tun. Dann wundern wir uns, warum wir so schwach sind. Warum sind wir so schwach? Wenn wir leiblich schwach sind, ja, dann hat es oft den Grund, entweder sind wir krank oder wir haben nicht genügend gegessen. Ja, wenn du 2 oder 3 Tage lang nichts isst oder trinkst, dann ist dein Leib schwach und du kannst nicht arbeiten gehen. Das ist unmöglich. Geistlich ist es genauso. Die Schwachheit kommt davon, dass wir nicht das Leben aufgenommen haben. Und dann wundern wir uns, warum bin ich so träge und so schwach zu beten, zur Versammlung zu kommen, die Zeit mit dem Herrn zu nehmen, Gemeinschaft zu suchen. bin so schwach, kann nur hier sitzen und nichts machen. Das ist der geistliche Tod. Das ist nichts anderes als der Tod. Das ist nicht unsere Veranlagung. Du kannst nicht sagen, oh, es ist halt mein Charakter. So bin ich halt. Ich bin schwach geboren. Meine Veranlagung ist, schwach zu sein. Deine Veranlagung ist, stark zu sein. Ich glaube nicht, dass es solche Veranlagungen gibt. Wir haben alle den Odem des Lebens bekommen. Wir sind alle lebendig. Aber die Frage ist, ob wir den Baum des Lebens essen oder nicht. Daran wird gemessen, ob wir stark sind oder nicht, den Willen des Herrn zu tun. Und genau davon redet Paulus in Römer 6, 7, vor allem in 7, wo er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erretten vom Leib dieses Todes? Warum? Weil er nicht imstande war, den Willen Gottes zu tun. Er war zwar gerettet, aber er konnte nicht das tun, was Gott von ihm verlangt und was das Gesetz sagt. Und warum? Weil das Leben gefehlt hat. Das Problem liegt nicht am Gesetz. Das Gesetz ist heilig und gerecht und gut. Aber das Problem ist, das Gesetz kann dir kein Leben geben. Und deswegen liegt das Problem auf unserer Seite, dass wir das Leben nicht haben, um das Gesetz auszuleben. Es ist wie im Straßenverkehr. Das Gesetz ist gut. Du darfst nicht durch die rote Ampel fahren. Ne? Das ist ein gutes Gesetz. Aber die Menschen machen es trotzdem. Warum? Weil sie das Leben, weil ihnen fehlt das Leben. Sie können es nicht ausleben. Und das ist nur menschliches Gesetz. Wie viel mehr Gottes Gesetz. Das Problem ist, der geistliche Tod ist hineingekommen. Und wir haben in 1. Mose gerade gelesen, woher es kommt. Wenn du von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse isst, musst du gewisslich sterben. Das ist die Quelle. So, wenn wir schwach sind und merken, oh, ich bin so träge, dann schiebe es nicht auf deine Veranlagung. Dann schiebe es nicht auf deinen Charakter und du denkst, ja, so bin ich halt. Und das sind meine Umstände. Wir schieben es immer sehr gerne auf die Umstände. Die Umstände sind ein gefundenes Fressen. Da legen wir alles hin. Denken, sie sind schuld. Aber weder die Umstände sind schuld, noch unsere Veranlagung. Das Problem ist der geistliche Tod. Das sagt 1. Mose sehr klar. Wer davon ist, der muss des Todes sterben. Und die Lösung ist genau wie das, was Paulus in Römer 8 gesagt hat, dass wir zum Herrn kommen, um das Leben zu haben. Auch in Römer 8 steht das. Es sagt sehr klar, ja, wir sollen den Geist erfahren und zu ihm kommen als den, der von den Toten auferweckt wurde. Und er kann unsere sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in uns wohnt. So, es ist eine Frage, ob du dich wendest zum Leben. Das ist die Frage. Bist du bereit, dich zum Leben zu wenden, zum Herrn zu kommen und zu sagen, Herr, gib mir Leben. Ich bin nicht einverstanden mit meinem toten Zustand. Leider gewöhnen wir uns an unseren toten Zustand. Du gewöhnst dich dran und dann am Ende denkst du, ja, es ist halt so. Ich bin halt so. Und dann kommst du nicht mehr raus. Unser Vorbild ist Paulus. Er hat auch dasselbe Problem, aber er hat sich nicht dran gewöhnt. Er hat gesagt, ich elender Mensch, wer wird mich erretten? Ja, dass das Problem da ist, das ist eine Sache. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Sind wir bereit, zum Herrn zu kommen und zu sagen, Herr, ich will wieder Leben haben. Es geht nicht, dass ich hier tot bin. Rette mich von diesem Tod. Du bist die Auferstehung und das Leben. Wenn ja, dann kommen wir zu dem Baum des Lebens. Wenn nein, dann bleiben wir an einem anderen Baum und dann dürfen wir uns nicht wundern, dass am Ende der Tod steht. Der geistliche Tod. Weil dann können wir gar nichts mehr machen und sind ganz gelähmt und schwach. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht so sind wie diese Jünger hier in Johannes 6. Ja, die sagen da noch in Vers 60, Viele nun seiner Jünger sagten, als sie das hörten, dieses Wort ist hart, wer kann es hören? Und am Ende nehmen sie sogar Anstoß an dem Wort des Herrn. Ja, sie sind schon krank und halbtot und können nicht aufstehen und dann am Ende kritisieren sie nur das Wort, das der Herr redet und nehmen Anstoß daran. Das Wort ist hart, wer kann es hören? Ja. Aber dann steht in Vers 63, was der Herr sagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Das ist es, was der Mensch wirklich braucht. Die Worte, die Geist und Leben sind. Das macht den Menschen lebendig. So, lass uns lieber von denen sein, die zum Herrn kommen, um das Leben zu haben. Und nicht von denen, die hier in Vers 66 stehen. Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Das ist das Ergebnis. Sie sind dann abgebogen auf einen anderen Weg und sind nicht mehr dem Herrn nachgefolgt. Warum? Der Tod hat sie übereilt. Und sie haben die Wahl getroffen, im Tod zu bleiben. Es war ihre Wahl. So, denk daran, ich muss auch daran denken, es ist meine Wahl, ob ich aus dem Tod herauskommen möchte oder nicht. So, es ist nicht die Wahl Gottes. Gott stellt die zwei Bäume vor dich und du hast die Wahl. Du kannst sagen, links oder rechts. Diese Entscheidung nimmt Gott uns nicht ab. Gott wird nicht einen Stacheldrahtzaun bauen für dich um den Baum der Erkenntnis und dich dann zwingen, zum Baum des Lebens zu kommen. Das macht Gott nicht. Gott respektiert deinen Willen. Wenn du nicht willst, zum Baum des Lebens zu kommen, okay, dann geh zum Baum der Erkenntnis. Bitteschön, der Weg ist offen für dich. Es hängt ab von mir und von dir. Gott zwingt den Menschen nicht, obwohl wir es uns manchmal wünschen würden. Manchmal würde ich mir wünschen, Herr, zwinge doch den oder den endlich oder mich selbst. Aber das macht er nicht. Gott ist souverän. Gott respektiert deinen freien Willen. Du kannst dir überlegen, willst du im Tod bleiben, im geistlichen Tod, oder willst du zum Leben kommen? Es ist völlig dir überlassen. Gott zwingt uns nicht. Er respektiert unseren Willen. Willst du zum Baum des Lebens? Dann bitte, der Weg ist offen. In Offenbarung 1 hat der Herr sogar gesagt, er hat den Schlüssel des Hades und des Todes. So, wenn du im Tod steckst, im geistlichen Tod, dann weißt du spätestens seit Offenbarung 1, wer den Schlüssel hat. Also wenn du aus deiner Wohnung rauskommen willst oder reinkommen willst, was auch immer, da musst du nur wissen, wo der Schlüssel ist. Oder? Mehr brauchst du nicht, oder steigst du durchs Fenster rein. Für euch wird es schwierig. Im Dachgeschoss. Du brauchst den Schlüssel. So, wenn du weißt, der Wilfried hat den Schlüssel und du stehst vor verschlossener Tür, was machst du dann?
Zum Wilfried gehen.
Nein, das ist doch viel zu anstrengend. Bleib doch lieber vor der Tür sitzen. Kannst du doch eine Matratze hinlegen und schlafen. Machst du das? Das wird doch, niemand würde auf diese Idee kommen. Du gehst zu dem, der den Schlüssel hat und sagst, Wilfried, schließ mir bitte die Tür auf, dass ich da rein kann oder da raus kann. So, in Offenbarung 1 hat der Herr den Schlüssel des Todes und des Hades. So, wenn der Herr den Schlüssel des Todes hat und du sitzt im Tod fest, was machst du dann? Ach, ich bleibe hier draußen. Das ist viel schöner. Ich will lieber im Tod bleiben. Das ist so schön. Macht das Sinn? Eigentlich ist das wirklich töricht. Wir kennen doch den, der den Schlüssel hat. Wieso hat der Herr den Schlüssel des Todes und des Hades, wenn wir nicht zu ihm gehen und ihn holen? Wir müssen zum Herrn kommen und sagen, Herr, gib mir diesen Schlüssel. Tu mir bitte die Tür auf. Hole mich aus diesem toten Zustand heraus. Bist du bereit, das zu sagen? Oder benutzt du den Schlüssel nicht? Kannst du auch machen, aber dann bleibst du im Tod. Weil du hast den Schlüssel nicht vom Tod und Hades. Der Herr hat den Schlüssel. Er hat ihn geholt. Er sitzt in seiner Hand. So, es ist unsere Entscheidung, ob wir zum Herrn kommen wollen, um das Leben zu haben. Schiebe es nicht auf andere Leute oder auf deine Umstände. Du kannst nicht sagen, oh, mein Leben ist besonders hart. Meine Umstände sind schwieriger wie alle eure Umstände zusammen. Deswegen kann ich nicht aus dem Tod herauskommen. Nein, das gibt's nicht. Der Schlüssel, den der Herr hat, der passt für alle Umstände.
Ja.
Jeder Tod und jeder Hades ist überwunden. Oder meinst du, der Herr hat eine Kammer übersehen im Totenreich, als er im Paradies war? Der Herr hat den Generalschlüssel geholt. Der passt überall. Der passt in den Tod und in den Hades rein. Davor hatte der Satan die Autorität über den Tod. Jetzt hat ihn Christus. Die Autorität über den Tod ist in der Hand des Herrn. So, geh doch zu ihm und sag ihm, Herr, gib mir deinen Schlüssel. Okay, Herr, gib mir deinen Schlüssel, damit ich aus diesem Tod herauskomme, um wieder deinen Willen tun zu können. Sonst wirst du ewig lang im Tod drin bleiben. Und du denkst, es ist so schön dunkel hier, da kann man gut schlafen. So, wenn du morgens nicht aufstehen willst, wenn jemand macht das Licht an. Sehr unangenehm. Es ist viel schöner, im Dunkeln zu liegen. Stimmt's, Ellen? Obwohl es draußen schon hell ist. Du denkst, oh, ah, das ist so wunderbar, diese Rollläden. Halleluja dafür. Ist das nicht so? Und wenn dann jemand den Rollladen aufmacht, kein Licht, ich muss noch schlafen. So ist es im Geistlichen auch. Du liegst dort im toten Bett, schön zugedeckt, alle Rollläden sind zu und es ist finster. Da schläft man sehr gut. Und es ist schön, da zu bleiben. Es ist schön, da zu bleiben. Wirklich? Wie lange willst du im Tod bleiben? 10 Minuten? Eine Stunde? 3 Tage?
Ja.
3 Tage und 3 Nächte. Wie der Herr. Für uns gibt es keinen Grund, so lange im Tod zu bleiben. Es gibt keinen Grund. Nicht, weil wir so stark sind und wir sind besonders mächtig, den Tod zu überwinden. Nein, du und ich, wir sind nicht mächtig. Birgit, bist du mächtig, den Tod zu überwinden? Kannst du Tote auferwecken?
Aber der Herr.
Aber der Herr, richtig. Warum kommen wir nicht zu ihm, der es kann? Wir sagen, Herr, bleib du dort, ich bleib hier. Ich will gerne im Tod verweilen. Es ist so schön bequem. Es ist nicht bequem. Der Tod soll uns nicht halten. Sag dem Herrn, Herr, rette mich von diesem Tod. Der Schlüssel ist doch in deiner Hand. Offenbarung 1, Vers 18. Du hast den Schlüssel des Todes und des Hades. Gib mir deinen Schlüssel. Leihe mir bitte mal deinen Schlüssel aus. Hast du vom Herrn schon mal den Schlüssel ausgeliehen? Oder meinst du, der Herr gibt dir den Schlüssel nicht? Nein, das ist meiner. Nur ich bin aus dem Tod rausgekommen. Du musst drin bleiben. Das hat er nicht mal mit Lazarus gemacht. Selbst den Lazarus hat er aus dem Grab geholt. Meint ihr nicht, das würde er auch bei uns machen? Wenn wir im geistlichen Tod feststecken und in so vielen Dingen, nein, der Herr ist bereit, uns den Schlüssel zu geben. Aber du musst auch bereit sein, ihn zu holen. Der Herr würde den Schlüssel nicht in deine Hand drücken und dich an den Türgriff schieben und an das Schlüsselloch schieben und dir den Schlüssel reinstecken und ihn umdrehen. Nein, das macht der Herr nicht für dich. Die Tatsache, dass er den Schlüssel hat, ist gut genug. Du musst ihn nicht mal holen. Also wenn der Herr verlangen würde, Wilfried, geh mal bitte in den Paradies und hol den Schlüssel. Das funktioniert nicht. Das kann niemand von uns machen, das kann nur der Herr machen. Und das hat der Herr getan durch die Auferstehung. Der Herr ist extra deshalb in Paradies gegangen. Sonst muss er nicht dahin gehen. Der Herr ist nach seinem Tod ins Totenreich gegangen, nicht um dort Urlaub zu machen. Und sie denken, oh, wie schön, ich muss mal gucken, wie es dort aussieht. Besichtigung im Totenreich. Der Herr ist nicht ins Totenreich gegangen für eine Besichtigung. Der Herr ist ins Totenreich gegangen, um den Schlüssel zu holen. Deswegen war er dort. Und dann hat er extra für uns den Schlüssel geholt und hat ihn jetzt in der Hand. Aber wir bleiben alle noch im Tod. Wir bleiben in unserer Situation, in unseren Umständen. Wir fühlen uns ganz wohl. Wir haben nicht die Haltung wie Paulus. Ich elender Mensch, wer wird mir den Schlüssel geben? Das war sein Gebet. Und kein Wunder hat ihm Gott Römer 8 gezeigt. Der Mann war so suchend, der hat gesagt, ich brauche den Schlüssel. Okay, wo ist er? Ich kann nicht so bleiben. Ich hasse diesen Tod. Ich hasse diesen Zustand und ich will nicht darin bleiben. Und diese Haltung von Paulus hat ihm den Schlüssel gebracht. Und deswegen hat er Römer 8 geschrieben, das war der Schlüssel. Dann hat ihm der Herr die Tür aufgemacht. Oder er hat sie selbst aufgemacht oder zusammen mit dem Herrn aufgemacht. Und plötzlich sagt er, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Der Mann hat den Schlüssel gefunden. Der hat ihn benutzt. Und dann war er frei. Er steht ja da. Er hat mich frei gemacht. Er hat mich frei gemacht. Das war die Schlüsselerfahrung. Aber davor kommt, ich elender Mensch, wer wird mich befreien? Das war seine Rettung. Ich liebe diese Haltung von Paulus. Bei ihm war es nicht egal, ob er im Tod bleibt oder nicht. Uns ist es heute egal. Uns ist es völlig wurscht, leider. Wir sitzen da und weilen Woche für Woche, Tag für Tag und denken, oh, mir geht es so schlecht. Ich bin so schwach. Ich bin so dies, ich bin so das. Und dann, wir kommen nicht zum Herrn und sagen, ich elender Mensch, Herr, rette mich von diesem Zustand. Gib mir mal deinen Schlüssel. Dann bleiben wir Tage, kein Wunder, bist du tagelang, wochenlang im Tod. Kannst dich nicht melden, keine Gemeinschaft, kein Gebet, keine Versammlung, gar nichts. Und interessiert dich das überhaupt nicht? Paulus sagt, ich elender Mensch. Paulus fühlte sich genauso. Lies nochmal Römer 7. Der hat gesagt, oh, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Ich tue es einfach nicht, obwohl ich es will. Aber wir, ach ja, ja, ich weiß, es wäre ganz gut, aber ich kann es nicht. Naja, es sind alle anderen sind auch schwach. Ellen ist auch schwach. Manu ist auch schwach. Ob ich dann auch noch schwach bin, das macht nichts. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Das ist unsere Haltung. Lies nochmal Römer 7. Paulus' Haltung war, das geht überhaupt nicht. Das ist das Gute, was ich will, das ich nicht tun kann. Das geht doch überhaupt nicht. Was ist das Problem? Und dann ist er auf die Suche gegangen und er hat geforscht und gesucht und gekämpft und er hat keine Ruhe gelassen. Er ist zum Herrn vorwärts gekommen und hat gesagt, Herr, wirst du mich vielleicht retten vom Leib des Todes? Und der Herr hat gesagt, gerne. Dann mache ich sofort. Und dann hat er gesagt, der nächste Vers, Römer 7, Vers 25, Gott sei Dank. Es scheint mir, ich elender Mensch, wer wird mich erretten? Und dann kommt der Schlüssel. Danke, Gott sei Dank, ich habe den Schlüssel. Er gibt mir jetzt den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Ist das nicht Römer 7, Vers 25? Hat ihn gerade jemand, lies ihn nochmal vor. Ja, Gott sei Dank. 24 und 25.
Ich elender Mensch, wer wird mich befreien von dem Leid diesen Todes?
Dann?
Gott sei Dank durch Jesus Christus, unseren
Herrn. Ist es nicht so? Herr, gib mir den Schlüssel. Und dann gibt er ihn. Danke. Danke, Herr Jesus. Gott sei Dank. Ich habe den Schlüssel. Er wird mich befreien. Er gibt mir den Sieg. Der Schlüssel ist der Sieg über den Tod. Ich weiß nicht, was ihr für eine Haltung habt gegenüber dem Herrn, wenn ihr am Tod seid. Habt ihr so eine Haltung wie Paulus? Diese Geschichte von Paulus oder diese Zeugnis ist für uns zum Zeugnis geschrieben. Nicht damit wir wissen, wie er es gemacht hat, sondern damit wir es auch so machen. Amen, es ist schon 12:30, aber Dieses Anliegen ist sehr wichtig. Sonst verweilen wir im Tod und merken es nicht und fühlen uns auch noch wohl. Das geht nicht. Sondern lass uns den Herrn bitten und zu ihm kommen. Rette mich von diesem Tod. Amen. Amen. Gut, noch kurz zwei, drei Gebete, dann hören wir auf. Ein bisschen später geworden, aber das Wort ist sehr, sehr wichtig für uns. Amen. Amen.
Ich, elender Mensch, wer wird mich befreien von dem Leid dieses Todes?
Amen.
Weil Gott sei Dank durch Jesus Christus.
Amen.
Amen.
Ja.
Ja, Herr, wir möchten in dieser neuen Woche das lernen, ja. Herr, zu dir zu kommen,
ja.
Weil du diesen Ausweg hast,
Herr. Amen.
Hier sind die Auswege vom Tod.
Amen. Amen.
Ja. Bei dir ist es möglich,
Herr. Amen. Du hast
den Schlüssel.
Amen.
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 Adam, alles ja.
In Christus, alle, wenn es gemacht. Amen.
Das wollen wir erfahren in der kommenden Woche, Herr. Wie wir lebendig gemacht werden.
Amen.
Wie wir durch deine Überwinderkraft überwinden.
Amen.
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 Alle danken dir
auch. Ohne aus den Toten.
Amen.
Amen.
Amen. Amen, Vater, wir wollen alle Zeit ein hörendes Ohr haben, gemäß Offenbarung 2, Vers 7. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt,
ja,
der überwindet, dem werde ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Mhm. Halleluja. Aber Vater, wir wollen alle Zeit dich vor Augen haben und dich als unsere höchste und wertvollste und köstlichste Priorität sehen. Amen.
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 Richtig.
Danke, du besitzt den Schlüssel des Todes und des Hades. Danke,
Amen.
Und die Macht weggenommen.
Amen.
Wir danken dir, Herr, dass du auch in unserem Leben die Auswege aus dem Tod hast.
Amen.
Herr, wo wir nicht schnell genug gefragt haben und dich nicht schnell genug gebeten haben, Herr. Amen. Wir danken dir für diese Ermutigung. Du bist des Todes und des Hades.
Amen.
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 Ja, du bist die Auferstehung und das Leben.
Amen.
Hier, du, man kann es uns lebendig machen.
Amen.
Amen. Erhalten, Herr Jesus.
Amen.
Amen. Die Heiligen das Leben zu wählen.
Amen.
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 Ja.
Wir wählen das Leben. Amen.
Amen.
Amen. Herr, Amen. Danke, Herr, für die Auferstehung und das Leben. Amen.
Ja, frag uns, was willst du, dass ich dir tue? Amen. Wir wollen die Kraft der Auferstehung erfahren.
Amen. Amen, ja. Die Kraft seiner Auferstehung. Amen. Bei dem Herrn sind die Auswege vom Tod.
Amen.
Amen. Danke, Vater. Halleluja. Amen. Das ist ein sehr praktisches Wort. Amen. Habe ich letzte Woche selber erfahren.
Ja.
Als der Virus auf meinem Computer, oder das Virus auf meinem Computer war, habe ich den Eindruck gehabt, das ist auf mich übergesprungen. Und am Ende war ich auch ganz tot. Aber ich bin zum Herrn gekommen und habe gesagt, Herr, am Samstag muss ich Leben geben. Wie ist es möglich, dass ich im Tod bin?
Ja.
Hol mich da raus. Was soll das? Ich bin doch nicht gemacht, um im Tod zu wohnen.
Ja.
Und dann hat er Auferstehung gegeben.
Amen.
Ja, lob den Herrn. Wir müssen die Entscheidung treffen. Wollen wir es oder wollen wir es nicht?
Amen.
So, diese Woche wählen wir was?
Das
Leben. So, lies nochmal 5. Mose 30, Vers 19. Nicht jetzt, aber später dort steht. Wähle das Leben. Amen. Wollen wir das tun? Gut. Lob den Herrn in Pforzheim. Ich weiß nicht, wo die Knotzer sind, aber auch unterwegs. Ja?
Ja.
Wunderbar.
Amen. Wir waren bei.
Wir hören euch leider nicht so gut. Amen. Amen. Und